Wenn Sie also als 14-Jähriger oder als 14-Jährige zu Ihrem Schwarm gegangen sind, haben dem einen Zettel zugesteckt, wo drauf steht, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Wäre das ein Akt der Diagnostik? Wenn Sie fragen, wie geht's dir heute, ist das ein Akt der Diagnostik.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane. An meiner Seite ist heute Jan Steffens. Hallo Jan.
Hallo Rihab. Ich freue mich, heute mal wieder dabei sein zu dürfen als dein Co-Moderator.
Ja, ich freue mich auch, Jan. Du bist Diplompädagoge und derzeit als Gastwissenschaftler an der Uni Bremen. Und wir, liebe Gäste, diskutieren gemeinsam für euch mit ExpertInnen der Heilpädagogik und auch verwandten Disziplinen. Denn heute freuen wir uns über unseren Gast, Professor Dr. Helge Thiemann. Herr Thiemann, Sie sind ja Psychologe, aber lehren auch in der Heilpädagogik. Und mit ihm, beziehungsweise mit Ihnen, Herr Thiemann, werden wir heute über das Thema Diagnostik im Feld der Heilpädagogik sprechen. Schön, dass auch Sie da sind, Herr Thiemann.
Danke für die Einladung, ich freue mich drauf.
Schön. Ja, ich sage mal ein bisschen was zu Ihnen, Herr Thiemann, und Sie dürfen dann korrigieren, ergänzen.
So machen
Sie
wir das.
Sie sind, wie gesagt, Diplompsychologe, haben in Münster studiert, haben auch in Diagnostik promoviert, haben dann in ganz vielen verschiedenen Arbeitsfeldern gearbeitet, unter anderem in der Klinik als Psychotherapeut, aber auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Rechtsbereich. Seit 2010 haben Sie die Professur für Psychologie im Studiengang Heilpädagogik an der Evangelischen Hochschule in Bochum. Seit vielen Jahren eben im Bereich auch der Rechtspsychologie als Sachverständige am Familienrecht aktiv. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Diagnostik in der Heilpädagogik, Entwicklungspsychologie, Umgang mit sexuellem Missbrauch. Und Sie haben zusammen mit Christina Reichenbach das Buch Diagnostik in der Heilpädagogik verfasst. Also ich glaube, einen besseren Experten hätten wir fast nicht finden können zu der Thematik. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen heute.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich auch sehr und finde das spannend, dass Sie gerade auch als Psychologe in der Heilpädagogik tätig sind und sich mit dem Thema Diagnostik beschäftigen. Wir haben zu Beginn immer einen sogenannten Elevator-Pitch, den wir den Gästen aufdrängen, sozusagen. Das ist, Sie haben eine Frage, die wir stellen, und Sie haben 90 Sekunden Zeit, um die zu beantworten. Die Frage für den Elevator-Pitch wäre: Was ist denn der zentrale Unterschied zwischen heilpädagogischer Diagnostik und psychologischer bzw. medizinischer Diagnostik?
Das ist ein weites Feld. immer wenn ich diese Frage in den Studierenden stelle, da muss man erstmal gucken, gibt es überhaupt eine heilpädagogische Diagnostik an sich? Und wenn ja, was ist das dann genau? Und was ist der Unterschied? Ich glaube, die medizinische Diagnostik ist eher ausgerichtet eben üblicherweise auf ICD-Kategorisierungen, die am Anfang eines Gesprächs festgelegt werden, aus denen sich dann die entsprechenden medikamentösen oder auch sonstigen Maßnahmen ableiten. Sie ist aber anders als die psychologische oder auch die heilpädagogische Diagnostik, aus meiner Erfahrung zumindest, erfüllt sie nicht immer diesen Ganzheitlichkeitsanspruch, den ja die Heilpädagogik insbesondere an sich stellt. Die psychologische Diagnostik würde ich oder konzentriert sich maßgeblich auf die wissenschaftlichen Aspekte dieser Auseinandersetzung. Das heißt, wie kann ich Instrumente erschaffen, die eben diagnostische Hilfestellung leisten? Welche Arten von Diagnostik habe ich und wie verarbeite ich hinterher die Informationen, die gesammelt worden sind? Das heißt, das ist das, was man in Diagnostik im Psychologiestudium lernt, eben zum Beispiel, wie werden psychologische Testverfahren konstruiert und wie mache ich das ganz genau? Auch mit der ganzen Statistik und Diagnostik und Methodik, die dahinter steckt. Und die heilpädagogische Diagnostik ist, glaube ich, ein Stück weit zugeschnittener auf spezielle Zielgruppen. was ja nicht so ist bei der psychologischen Diagnostik, die ja erheblich weiter gefasst ist, eben auf die heilpädagogischen Zielgruppen.
Ich weiß und nicht, ob Sie es hören, Herr Thiemann.
Ich glaube, ich bin schon drüber.
Mein Timer hat soeben geklingelt, ja.
Mann.
Ja. 90 Sekunden können
schon direkt gefailt am Anfang, so ist es.
Nein, so würde ich, das ist ja bewusst auch ein bisschen gemeines Format und wir nutzen das als Gesprächs Öffner sozusagen. Also da geht es nicht um Vollständigkeit in 90 Sekunden. Genau, also da waren ja jetzt schon eine Menge interessanter Sachen mit drin.
Ja, vielleicht kann ich da gleich andocken. Sie haben den wunderschönen Ausdruck, den sehr beliebten Ausdruck in der Heilpädagogik genannt, ganzheitlich. Das genau. ist so das, was die Heilpädagogik auszeichnet, auch in der Diagnostik, dass wir da den Anspruch haben, ganzheitlicher drauf zu schauen. Wie verstehen Sie das? Was bedeutet das konkret jetzt im Zusammenhang zur Diagnostik?
Im Zusammenhang mit Diagnostik würde ich das so verstehen, dass man eine Person und das Umfeld, das ist ja der erste Aspekt der Ganzheitlichkeit, nicht nur die Person an sich, sondern das Umfeld mit in den Blick nimmt. Das heißt, das bezieht jetzt nicht nur das soziale Umfeld ein, sondern würde auch räumliches Umfeld und so weiter, je nach Aufgabenstellung des Menschen, um den es geht, in den Blick nehmen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass, jetzt kommt jetzt das zweite Schlagwort der Heilpädagogik, dass es eben auch eben um die Ressourcen eines Menschen geht. Das heißt, es geht eben nicht darum, maßgeblich die Defizite, das Nicht-Können in den Vordergrund zu stellen, sondern eben einen Menschen auch nicht nur in dem Nicht-Können, sondern gerade auch in seinem Können und in seiner Befähigung darzustellen. Das ist manchmal einfach ein etwas anderer Blick auf den Menschen, ohne dass man, aber das ist mir auch wichtig, ohne dass man die möglichen Schwächen eines Menschen eben auch aus dem Blick verliert. Ne? Also man könnte es ja so verstehen, dass man sagt, ich gucke jetzt nur darauf, was ein Mensch gut kann. Das wäre aus meiner Sicht dann auch nicht ganzheitlich. Sondern ganzheitlich heißt eben sowohl das, was ein Mensch gut kann, das, was ihm gut gelingt, was er vielleicht auch gerne macht oder gerne möchte und eben auch das, was vielleicht nicht gelingt, weil eben da er auch häufig die Dinge andocken, die eben dann Schwierigkeiten bereiten im Alltag.
Könnte man an der Stelle sagen, dass heilpädagogische Diagnostik oder Diagnostik im Bereich der Heilpädagogik, sagen wir es vielleicht mal so, über diesen ganzheitlichen Blick gerade dieses Problem der Defizitorientierung, das vielleicht schnell in der Diagnostik auftaucht, dass da auch ein Potenzial existiert, dass auch Diagnostik oder einen diagnostischen Blick erweitert und vielleicht bestimmte, problematische Tendenzen ausgleicht?
Ja, das würde ich schon sagen. Wenn Menschen zu uns kommen, zum Beispiel in die heilpädagogische Ambulanz an der EVH, werden die häufig geschickt, weil Dinge nicht gelingen. Das müssen auch gar nicht behinderungsspezifische Aspekte sein. Viele Kinder kommen zu uns oder werden geschickt, weil zum Beispiel der Verdacht auf Teilleistungsstörungen besteht im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen, was auch immer. Und dann kommt man natürlich sehr stark in einen defizitorientierten Blick. Ne? Da muss man das dann feststellen und man muss auch, um damit bestimmte Möglichkeiten oder Leistungen in Anspruch genommen werden, eben Defizite sehr stark in den Vordergrund rücken. Die meisten Menschen, die im heilpädagogischen oder kann man auch weiterfassen, im sozialen Bereich unterwegs sind, werden das kennen, wenn man irgendwelche Ansprüche geltend machen will an Kostenträger. Da muss ich immer den Menschen beschreiben in seinem Nichtkönnen. Sonst kriege ich ja kein Geld. So funktioniert ja unser System. Und das hat immer dann das Problem, dass ich quasi die Lupe sehr scharf stelle auf die Dinge, die nicht gelingen. Und wenn ich dann wenn ich auch über mich einen Bericht lesen würde, wo alles drinsteht, was mir nicht gelingt, ja, dann wäre ich am Ende des Tages ziemlich deprimiert und würde mich fragen, was kann ich denn überhaupt noch? Ne? Und das eben soll die Heilpädagogik oder ist ein Aspekt der Heilpädagogik, dass man eben die Linse weiterstellt und den Blick halt ganzheitlich richtet auf viele Aspekte, also man muss ja nicht auf alle Aspekte eines Menschen gucken, wenn man mit einer speziellen Fragestellung konfrontiert wird, aber schon den Blick etwas weiter stellt, eben auch auf andere Dinge, die bedeutsam sind. Vielleicht noch auf einen weiteren Aspekt, bevor ich ihn vergesse. Ich glaube, wichtig an der heilpädagogischen Diagnostik ist auch der Einbezug der Person, um die es geht, Also wenn Sie in der medizinischen Diagnostik als prototypisches Beispiel unterwegs sind, da wird ja sehr viel mit Ihnen gemacht. Sie werden ja am Prozess nicht beteiligt. Allenfalls in dem Startschuss, ich habe hier ein Problem, gucken Sie sich das mal an. Und der schlimmste Fall, der eintreten kann, ist dann drei Mediziner stehen um einen herum, diskutieren über einen und man versteht kein Wort. Mhm. Das gibt es ja auch. Und genau das ist eben nicht das, was in der Heilpädagogik passieren soll. Das heißt, der Einbezug des Menschen ist hier von besonderer Bedeutung, auch hinsichtlich der Frage, will er denn überhaupt irgendwas verbessern? Also nur weil die Welt meint oder andere meinen, das und das müsste dir jetzt gelingen, du müsstest doch jetzt Fahrradfahren lernen, um mal ein ganz blödes Beispiel zu geben. Also man kommt auch durchs Leben ohne Fahrradfahren. Also ist halt die Frage, will die Person das denn auch? Also dieses partizipative Element, das würde ich auch als einen besonders starken Aspekt in der Heilpädagogik hervorheben.
Das finde ich besonders spannend. Jetzt hatte ich eigentlich die ganze Zeit eine Frage im Kopf. Jetzt muss ich kurz entscheiden.
Ich bin abgebogen, es tut mir leid.
Aber Sie sind so wunderbar abgewogen. Das ist so schön, deswegen muss ich mich jetzt einfach entscheiden. Also nee, ich bleibe noch mal einen Schritt weiter zurück. Wenn Sie sagen, genau, medizinische, psychologische, heilpädagogische Diagnostik haben alle quasi stellen die Linse unterschiedlich ein, wenn sie diagnostizieren. Ich verwende mal Ihr wunderschönes Bild. Sagen wir mal, also vielleicht machen wir das noch mal ein bisschen konkreter. Tom hat irgendeine Thematik und kommt eine Diagnostik, geht einmal zu einem Mediziner, einmal zu einer Psychologin und einmal zu einer Heilpädagogin, sagen wir mal. Käme dann dreimal was Unterschiedliches raus? Fragezeichen. Und zweite Frage, hat dann Diagnostik irgendeine Form von Wahrheitsanspruch oder Wahrheitsqualität?
Also letzteres, ja, das hoffe ich doch sehr. Ne? Also ich hoffe, dass bei allen drei Dingen Wahrheiten rauskommen am Ende des Tages. Es kommt natürlich wahrscheinlich jetzt sehr auf das, wie hieß das Kind nochmal, das kommt?
Tom.
Tom. Ich glaube, es kommt sehr auf das Problem in Anführungsstrichen an, weswegen Tom jemanden aufsucht. Aber bei der medizinischen Diagnostik würden halt zum Beispiel sehr stark körperliche Aspekte im Vordergrund stehen. Also rate ich jetzt mal, ja, ohne Arzt zu sein. Ja, da würde dann geguckt, kann der Tom gut sehen, kann er gut hören? Wie ist die Motorik ausgeprägt? Gibt es irgendwelche Reflexe, wie die funktionieren? Und so weiter und so fort. Ne, gibt es Vorerkrankungen, die da bekannt sind, die das Problem möglicherweise erklären könnten? Psychologische Diagnostik würde vermutlich neben einem, also gut, der Mediziner wird ja auch sprechen. Ne, das heißt, ein anamnestisches Gespräch würde auch dazugehören. Aber ich vermute mal relativ stark eingeengt eben auf die Problemlage und auf mögliche medizinische Diagnostik, die da im Zusammenhang steht. Das heißt, gibt es irgendeine ICD-kodierbare Erkrankung, die dem Ganzen zugrunde liegen könnte? Psychologische Diagnostik würde das auch versuchen, vermutlich dann aber nicht in Bezug auf körperliche Aspekte, sondern eher, wenn es dann um den Bereich psychiatrische, also F-Diagnosen geht im ICD. Das wäre ja auch noch ein psychologisches oder psychotherapeutisches Handlungsfeld. Aber ansonsten würde es neben dem diagnostischen Gespräch mit dem Betroffenen und dem Umfeld um wahrscheinlich psychologische Testverfahren gehen, die da eingebaut werden, um das Problem etwas näher einzugrenzen. Und ich vermute, wir müssen jetzt mal einen Heilpädagogen fragen, wie der die Diagnostik aufziehen würde. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich je nach Heilpädagoge, wie da Diagnostik gemacht wird. Ich glaube, die könnten auf dasselbe Inventar oder Methodeninstrumentarium der Psychologie zurückgreifen, zumindest an der Evangelischen Hochschule lehren sie auch, oder wird auch der Umgang mit eben psychologischen Testverfahren gelehrt, genauso wie natürlich Gesprächsführung etc. Hier würden wahrscheinlich noch Inventare hinzukommen, also weniger standardisierte Instrumente, die eben auf einer auch qualitativen Ebene eine bessere Beschreibung von verschiedenen Aspekten des Problems und des Umfelds enthalten könnten. So würde ich es mir vorstellen. Mhm. Wobei ich glaube, die heilpädagogische Diagnostik ist da sehr unterschiedlich, je nachdem, wer sie tut, weil es auch da Vertreter gibt, die eben eher einer qualitativen Richtung zugeneigt sind. Vielleicht sollten wir gleich noch für die Leute, die da nicht so orientiert sind, erklären, was ist der Unterschied. Mhm. Mache ich gleich. Mhm. Und es gibt halt Leute, die machen das eher quantitativ, und es gibt auch Einrichtungen, da muss man quantitativ arbeiten, um am Ende des Tages einen Anspruch auf Vergütung von einem Kostenträger einzuholen. Hm. Vielleicht kurz der Unterschied, ich weiß nicht, ob es jedem bekannt ist, Unterschied qualitative und quantitative Diagnostik. Quantitative Diagnostik versucht, Unterschiede zwischen Menschen auf einer Zahlenebene zu beschreiben, also ein quantitatives Verfahren wäre ein Intelligenztest oder ein Motoriktest, wo hinterher herauskommt, so und so viele motorische Aufgaben hast du halt richtig gelöst. Eine qualitative Diagnostik ist eher subjektiv geführt, das heißt sehr variabel im Einsatz. Ein Interview, ein Gespräch wäre zum Beispiel eine typische qualitative Methode oder auch eine Beobachtung, sofern sie nicht vollkommen strukturiert und vorgegeben und vorstandardisiert erfolgt, wäre auch eine qualitative diagnostische Methode. Mhm.
Welche der Methoden befürworten Sie, beziehungsweise welche Vorteile hat welches Vorgehen?
Darf ich kurz vorherschicken, weil das haben wir noch nicht gemacht. Vielleicht sollte ich einmal kurz den Begriff Diagnostik aus meiner Sicht beschreiben oder definieren, ja, was er überhaupt bedeutet. Ja. Weil das erklärt dann ein Stück weit auch meine Antwort hinterher. Also es gibt, wenn ich Leute, die noch nie mit Diagnostik zu tun haben, fragen, was ist Diagnostik, kommt immer eine Diagnose am Ende als Erklärung. Die sagen, medizinische Diagnostik ist, wenn der Arzt sagt, ich habe XY. Das ist für die meisten Diagnostik. Für mich ist Diagnostik deutlich weiter gefasst. Wenn man es übersetzt, heißt es durch und durch erkennen. Das heißt letztlich, wenn man es so fasst, dann ist jeder Akt der Informationsgewinnung über einen Menschen ein Akt der Erkenntnis und damit Diagnostik. Wenn Sie also als 14-Jähriger oder als 14-Jährige zu Ihrem Schwarm gegangen sind, haben dem einen Zettel zugesteckt, wo drauf steht, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Wäre das ein Akt der Diagnostik? Wenn Sie fragen, wie geht's dir heute, ist das ein Akt der Diagnostik. Das heißt, ein Akt der Diagnostik ist ein Akt der Informationsgewinnung und kann mit einer Diagnose im medizinischen Sinne beendet sein, muss aber nicht. Auch wenn ich brauche keine Diagnose am Ende, ICD kodifizierbar, um Diagnostik zu betreiben. Deshalb ist für mich Diagnostik auch immer und unmittelbar und auch untrennbar Teil von heilpädagogischem Handeln, weil ohne Information über einen Menschen würde ich ja nie etwas tun. Ich würde immer mit dem Menschen sprechen, ich würde immer ihn beobachten, wenn er irgendetwas tut, und würde darüber Erkenntnisse gewinnen, die ich ja für mein Handeln heilpädagogischer Art nutze. Insoweit ist aus meiner Sicht ein heilpädagogisches Handeln ohne Diagnostik nicht vorstellbar. Und jetzt die Frage. Jetzt komme ich auf die Frage. Qualitative und quantitative Diagnostik, aus meiner Sicht sind das zwei Seiten derselben Medaille. Also ich verwende immer beide Methoden. Ich würde ja nie irgendetwas tun, ohne mit einem Menschen vorher gesprochen zu haben. Das heißt, qualitative Diagnostik ist immer der erste Schritt im Rahmen eines irgendwie gearteten Handelns. Und danach schaue ich dann, was ist hier geboten? Also es gibt ja verschiedene Fragestellungen und jede Fragestellung gebietet eine andere Vorgehensweise. Ich denke, dass ich immer auch Beobachtungen durchführen werde und wenn es sich anbietet, auch quantitative psychologische Diagnostik, also Testverfahren, aber eben halt dann, wenn es sich anbietet und wenn man es nicht braucht, dann eben auch nicht. Das heißt, meine Antwort wäre, ich habe immer qualitative Diagnostik und je nach Fall ergänzend quantitative Diagnostik, um eben ein Problem aus möglichst vielen Facetten gut zu verstehen oder eine Person, nicht nur das Problem, sondern die Person aus möglichst vielen Facetten gut zu verstehen, um eben möglichst gut auch meine Intervention, also Handlungsmaßnahmen anschließen zu können. Mhm.
Ja, wir haben jetzt schon ganz viele Sachen besprochen zur Defizitorientierung, Sie hatten so ein bisschen auch durchschimmern lassen das Problem, was häufig mit dem als Ressourcenetikettierungsdilemma beschrieben wird. Das heißt, in welchem Auftrag findet auch Diagnostik statt und wo muss zum Beispiel dann oder wo führt eine Diagnose dann auch zu solchen Etikettierungsprozessen, damit man überhaupt in irgendeiner Form Gelder bekommt, Ressourcen bekommt, Förderung bekommt, bezahlt bekommt. gerade, das ist auch was, was ich viel mit Studierenden bespreche, weil ich finde, das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, Diagnostik, der Prozess der Diagnostik endet nicht mit einer Diagnose. Also Sie haben gerade gesagt, er kann damit enden, aber eigentlich ist ja das Ziel einer Diagnostik wieder in pädagogisches Handeln zu kommen. Und ich möchte an der Stelle, weil wir ganz viele Personen haben, die zuhören noch in der Ausbildung sind oder im Studium sind, ein Buch empfehlen, also neben dem Buch von Ihnen, Herr Thiemann, das wir natürlich ja auch an der Stelle empfehlen, das Buch Diagnostikmethoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege von Willard Landwehr. Das ist so ein relativ dünnes Heft, wo wunderbar erklärt wird, was gerade das, was Sie jetzt gerade mit pädagogischem Handeln beschrieben haben, warum das so ein wichtiger und zentraler Teil ist in der Diagnostik, also ein Teil der Diagnostik noch ist. Also wie komme ich wieder zu neuem pädagogischen Handeln, die Frage, und nicht der Abschluss durch die Diagnose. An der Stelle würde mich jetzt interessieren, inwiefern, weil das sich so ein bisschen anschließt, inwiefern sehen Sie da auch Möglichkeiten der Diagnostik, um die Forderungen nach Inklusion umzusetzen. Also inwiefern, weil es ist ja schon ein Dilemma in einer gewissen Form, dass Diagnostik eine Tendenz hat zu Defizitorientierung und auch Diagnosen manchmal sehr stigmatisierend wirken im sozialen Umfeld oder wirken können oder sein können. Wie steht dann Diagnostik zu Inklusion und der Forderung nach Inklusion, ja, auch in Bezug auf das pädagogische Handeln? Ich hoffe, die Frage war eindeutig, war ein bisschen lang. Entschuldigung.
Nee, alles gut. Ich glaube, ich habe Sie verstanden. Ich glaube aber, dass die Antwort gar nicht so einfach ist. Also zunächst mal würde ich differenzieren zwischen Diagnostik als wissenschaftlicher Methode und ihrem Einsatzzweck. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Sie haben einen Hammer. Die Diagnostik beschäftigt sich quasi, wie kann ich ein Werkzeug bereitstellen? So, jetzt haben Sie als Werkzeug beispielsweise einen Hammer. So, und dann könnten Sie natürlich einwenden, ein Hammer kann ja auch benutzt werden, um jemand damit einen Schlag auf den Kopf zu versetzen. Müsste man nicht den Hammer verbieten? Dann würde ich sagen, naja, was kann der arme Hammer dafür, dass jemand ihn nutzt, um ihn auf den Kopf zu schlagen? Ne? Man könnte ihn ja auch für andere Einsatzzwecke nutzen. Das heißt, ich würde erstmal trennen zwischen einem Werkzeug und dessen Anwendung. Also ein Hammer kann ja wunderbar konstruiert sein, kann der beste Hammer der Welt sein. Wenn man ihn unmoralisch einsetzt, ist es trotzdem nicht richtig. Ne? Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch hier, pardon?
Ja? Und es gibt dieses Problem, wenn man als Werkzeug nur einen Hammer kennt, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
Das ist richtig. Deshalb machen wir das so viel, dass wir sehr viele verschiedene Möglichkeiten der Diagnostik kennenlernen. Genau, quantitative wie qualitative Diagnostik. Genau, das ist wichtig, dass man nicht nur eins hat. Aber ich bin unsicher, ob das Problem, das du beschreibst, wirklich ein diagnostisches Problem ist, sondern eher ein Systemproblem. Oder ein Problem der Anwender. Also das kann ja beiderlei sein. Ne? Also ich glaube, wir haben schon relativ gut entwickelte diagnostische Instrumente. Also ich glaube, wenn man das gut gelernt hat, ist es gut, ein Interview zu führen. Ja? Es ist auch gut möglich, eine Beobachtung durchzuführen. Und es gibt auch sehr viele gut gebaute und konstruierte psychologische Testverfahren. Man muss halt nur gucken, für was setze ich diese Dinge ein. Ne? Und das ist dann aber für mich nicht mehr prinzipiell ein Problem der Diagnostik, sondern ein Systemproblem auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Problem der Unkenntnis der Anwender. Kommen wir zunächst zu Problem 1, Systemproblem. Wir haben halt das Problem, also manche sehen es als Problem, manche sehen es eher als Lösung, auch darüber kann man ja trefflich streiten, dass Gelder oder Ressourcen nur dann bereitgestellt werden, wenn jemand nachweist, dass er ein Problem hat. Ich werde als kranker Mensch nur dann behandelt, wenn ich eine Krankheit habe. Wenn ich gesund bin und irgendwelche Vitamine haben möchte, dann bezahle ich die selber. Ich kriege kein Geld vom Staat. Also beziehungsweise von den Krankenkassen. Und so ist es ja auch hier. Das heißt, das wird ja übertragen. Ich kriege nur dann Förderung und Unterstützung und Geld, wenn ich nachweise, dass ich ein Problem habe. Damit gehört aber die Diagnostik eines Problems, wird damit elementar. Man kann ein System auch anders denken. Da bin ich auch nicht der Erste, der das anspricht, sondern da gibt es Bücher zu, die das schon gemacht haben und Menschen, die das viel besser untersucht haben als ich. Aber man könnte natürlich, um mal in jedem bekannten System Schule zu bleiben, man könnte auf die Idee kommen, nicht nur Menschen, die eine Etikettierung oder eine Diagnose oder eine Diagnostik durchlaufen haben, eine Förderung zuzuschreiben, sondern man könnte eine gesamte Schulklasse oder ein Schulsystem fördern, quasi per Gießkanne sagen, ihr habt Gelder zur Verfügung und jeder wird nach seiner Fasson gefördert. Das würde natürlich auch die beinhalten, die möglicherweise nach heutigem Standard gar keinen Anspruch auf Förderung haben, weil sie gar nicht krank oder schlecht genug sind für etwas. Das wäre ja eine Art, anders an das System zu denken. Dann würde ich aber genauso Diagnostik einsetzen, wenn ich mir so ein System denke, weil ich ja bei jedem gucken müsste, wie ist der Stand aktuell in Bezug auf verschiedene Aspekte und wo sieht diese Person für sich einen Entwicklungsbedarf. Genauso würde ich Diagnostik einsetzen wie jetzt auch. Ich würde sie nur breiter und anders einsetzen. Und das zweite Problem ist, dass die Person des Anwenders häufig nicht geschult genug ist und es deshalb zu fehldiagnostischen Vorgängen kommt, sagen wir es mal so. Das beginnt bei, ich wende ein Testverfahren an und weiß nicht genau, wie das Ergebnis zu interpretieren ist oder interpretiere das Ergebnis falsch, weil ich es falsch auswerte. Das ist mir alles schon vorgekommen. Das führt natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten. Das kann man sich gut vorstellen, wenn Sie einen Bluttest beim Arzt machen und wer auch immer das Ergebnis auswertet, liest es falsch ab, ne, oder interpretiert das Ergebnis falsch. Da kommt es zu falschen Empfehlungen und falschen Maßnahmen. Und so ist es auch hier. Das heißt, hier ist aus meiner Sicht die Lösung, möglichst gut ausgebildete Leute eben auf die Menschheit loszulassen und da hohe Standards anzusetzen.
Also, ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten. Ich habe jetzt so ein Bild. Wir gehen mal davon aus, wir haben, also beziehungsweise es fällt ja oft das Argument, wir brauchen Diagnostik eben für bestimmte Leistungen, um bestimmte Leistungen bekommen zu können. Also ja, um bestimmte Leistungsansprüche zu erfüllen, braucht es manchmal eine klare Diagnose. Wenn Sie jetzt dieses alternative, inklusive System ausmalen, also wir gehen davon aus, wir leben bereits in einer inklusiven Gesellschaft, wo es unendlich viele Ressourcen gibt und das Geld und die Leistungen kein Problem sind, höre ich raus, Herr Thiemann, dass Sie sagen, und auch dann wäre Diagnostik noch gut und wichtig. Deshalb die Frage, worin sehen Sie den Mehrwert? Also wir haben jetzt über diesen Mehrwert im Zusammenhang mit Leistungsansprüchen ja jetzt gehört. Den Mehrwert insgesamt, aber vielleicht auch, inwiefern beeinflusst auch Diagnostik das Leben einer Person? In positiver oder vielleicht auch negativer Weise? Oder wie kann es beeinflussen?
Naja, schon extrem. Ne? Also ich denke schon, dass Diagnostik und auch Diagnosen, die damit zusammenhängen, eine hohe Bedeutung für die Person haben können. Also wenn wir jetzt nur an einen vergleichsweise einfachen Fall denken, eine Person kann nicht rechnen, hat Schwierigkeiten im Matheunterricht. Und dann hat die Person die Diagnose am Ende des Tages einer Teilleistungsstörung. Dann gibt es ja ganz andere Möglichkeiten für diese Person. Ne? Also A, wird der Lehrer oder die Lehrerin anders mit dieser Person umgehen. Sie wird anders bewertet. Sie kann möglicherweise auch mit sehr schlechten Mathekenntnissen Abitur machen oder ihren schulischen Weg gehen. Und das wäre anders ja gar nicht denkbar in unserem System, wie wir es jetzt haben. Na, also insoweit hat die Diagnostik und die Diagnose in diesem Zusammenhang schon eine hohe Bedeutung für das Leben eines Menschen. Und gerade deshalb finde ich, dass die Person, die das machen, Moment, das richtig, verantwortungsvoll und eben mit und für den Menschen machen und nicht über ihn.
Nee, ich wollte nur einhaken, dass ich raushöre, es hat auch sowas, es hat auch mit Gerechtigkeit zu tun oder es kann zu sowas wie einem gerechten Umgang oder einer gerechten Behandlung führen. Jetzt in dem Fall dieses Kind mit der Teilleistungsstörung oder die Person, die dann eben unterschiedlich anders behandelt wird im Sinne der Gerechtigkeit.
Ja, auch Gerechtigkeit ist ja ein weites Feld. Ne? Aber in diesem Fall ist es für die Person, glaube ich, angemessener, mit ihr so umzugehen. Mhm. Na, also ich mache mal ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt ein System, in dem es darauf ankommt, möglichst schnell 100 Meter zu laufen. Ne, Leute, die das können, die werden irgendwie bevorzugt, weil das ist wünschenswert in unserer Gesellschaft. So, und jetzt haben wir aber eine Person, die ist gehandicapt. Die kann nicht so schnell laufen, weil ein Bein halt aufgrund irgendeiner Erkrankung nicht so funktioniert. So, und es ist ja die Frage, was wäre der angemessene Umgang mit dieser Situation? Sollen wir diese Person, weil sie ja nicht so gut laufen kann wie die anderen, benachteiligen und dann sagen, okay, du kannst jetzt leider in unserer Gesellschaft kannst du nichts mehr werden, weil du läufst ja nicht so gut, das haben wir gerade festgestellt. Oder sagen wir, naja, wir müssen hier halt andere Maßstäbe ansetzen, weil du aufgrund einer Sache, für die du ja nichts kannst und die man auch nicht verändern kann, eben langsamer läufst. Na, jetzt kommen wir aber in eine andere, also es ist auch keine per se diagnostische Diskussion, sondern es ist eine Frage des Umgangs mit Andersartigkeit in einer Gesellschaft.
Und genau da spielt ja Diagnostik eine Rolle. Also dieses Werkzeug, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass Diagnostik als Werkzeug erstmal oder nur so in Erscheinung tritt, wie sie genutzt wird. So hatte ich sie da verstanden. Und wenn wir das jetzt in so gesellschaftliche Kontexte oder soziale Kontexte setzen, dann könnte man ja auch sagen, in Bezug auf Rihabs Frage, und ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, beispielsweise eine ADHS-Diagnostik, die hilft erstmal der diagnostizierenden Person, weil die kann eine Diagnose ausstellen. Das ist immer sehr angenehm. Wenn man auf nichts kommt, dann ist das frustrierend. Also da ist vielleicht auch eine Tendenz, da eine Diagnose auszusprechen. Also das hilft der Person. Dann hilft es dem sozialen Umfeld, der Familie, weil die sich nicht mehr überlegen müssen, was liegt es an mir? Habe ich jetzt irgendwo oder haben wir irgendwo System irgendwas, was wir verändern können? Der Schule hilft es, weil die Schule kann sagen, das Kind braucht eigentlich Medikamente, dann hilft und muss mit Medikamenten in die Schule kommen, sonst funktioniert das hier nicht. Also es liegt auch nicht an der Art und Weise, wie wir Unterricht machen. Dann hilft mit den Medikamenten hilft es indirekt auch der Pharmaindustrie, weil die kann Medikamente produzieren und verkaufen dafür. Die Frage ist ja, inwiefern hilft diese Diagnose ADHS dann auch dem Kind? Also weil das ist noch die Frage für mich unabhängig jetzt, damit ist es keine Kritik an Diagnose oder an Diagnostik als Werkzeug, sondern eher an dem Feld, in dem Diagnostik genutzt wird. Wie kann man dem entgegenwirken? Also wie kann man dafür sorgen, dass eine Diagnose oder ein diagnostischer Prozess tatsächlich direkt vor allem dem Kind oder der Person, dem Jugendlichen, der Jugendlichen hilft?
Also ich glaube, wenn wir jetzt mal beim Thema ADHS bleiben, das ist ja eine Diagnose, die auf vielen Ebenen eine Bedeutung erlangen kann. Ne? Also es kann, glaube ich, positiv, es kann aber auch negative Auswirkungen haben. Ich glaube, du hattest ja jetzt sehr die positiven Auswirkungen hervorgehoben. Ich glaube, die können ja auch differenzierter sein, je nachdem, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich manche die Diagnose als Erleichterung erleben. Nicht nur mit ADHS, sondern auch andere Diagnosen, weil sie eine Erklärung für bestimmte Dinge bekommen. Sie bekommen auch eine Erklärung, die nicht in ihnen liegt. Also eigentlich ja schon, ja, sie haben ja die ADHS. Aber sie können ja sagen, ich habe keine Schuld daran. Ja, das ist halt Schicksal. Ich habe jetzt ADHS und das erklärt, warum ich halt mich so verhalte. Ich bin aber per se nicht schuld. Also es kann ja manchmal auch eine entlastende Funktion haben. Ich bin halt so. Du musst jetzt damit leben, ich bin krank. Und das ist halt die Frage, ist das der richtige oder allein denkbare Umgang damit? Denn natürlich, auch Menschen mit ADS können ihr Verhalten steuern in gewissem Maße. Also sie sind natürlich demnach nicht völlig enthoben ihrer Verantwortung für ihr Tun. Ich denke auch, dass ein Medikament dann manchmal eine leichte und in manchen Fällen sicherlich auch sehr hilfreiche Möglichkeit darstellt, konformer zu unserer Leistungsgesellschaft zu werden. Denn das ist ja häufig das Problem, dass das Schulische dann leidet. Gleichzeitig Kann es aber dann auch das Umfeld dahingehend führen, dass sie sagen, okay, das Medikament löst jetzt das Problem, das ich habe, und dann muss ich ja gar nichts mehr tun und verändern. Ne, denn Dinge sind eben auch häufig multikausal. Ne? Also Menschen verändern sich auch in je nach Kontext, in dem sie sich bewegen. Und wenn, das weiß man jetzt nicht, ja, aber es kann ja auch sein, dass die Eltern teilweise mit ihrem Verhalten eben dazu beitragen, dass bestimmte Dinge schwierig laufen, oder das Umfeld trägt dazu bei. Müssen ja nicht immer die Eltern oder nur die Eltern sein. Ja, dass man dann denkt, okay, man ist jetzt der Verantwortung enthoben, der ist einfach so, ich brauche mich nicht mehr verändern, ich muss auch nicht mehr bei mir gucken, weil jetzt haben wir die Lösung des Problems in dieser ADHS-Diagnose ja. Und das ist eben nicht so. Ne, sondern auch das Umfeld hat natürlich einen Einfluss auf Krankheit, Störung und Ausmaß von Störung. Habe ich damit die Frage beantwortet? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau.
Ja, ich finde das extrem spannend. Bei mir kommen jetzt ganz, ganz viele Stichwörter und Gedanken noch auf. Ich gucke gerade Riab an und weiß nicht, ob ich die nächste Frage stelle.
Go for it, Jan. Go. Ja. Ich sehe jetzt hier auf dem Bild, wie excited du bist, wie aufgeregt du bist. Also, ja. Schieß los.
Genau, weil da jetzt wieder ganz viele spannende Sachen drin waren, die sofort wieder irgendwie auch einen Weiterdenken auslösen. Ich hatte jetzt, und du bist ja auch Entwicklungspsychologe, das ist ja schon auch sehr, sehr spannend, und hattest gerade angesprochen, die Diagnose wird dann so als Schicksal wahrgenommen. Das ist ja so eine Tendenz auch zur Naturalisierung vielleicht oder ein Stück weit, oder du hast auch gesagt, krank, die Person ist krank, Pathologisierung, die auch in so einem diagnostischen Prozess irgendwie manchmal mit drin steckt. Dazu hätte ich zwei Sachen. Die eine wäre, wenn man dann das Gefühl hat, das ist Schicksal, das ist eine Krankheit, da können wir nichts mehr machen. Inwiefern ist das nicht gerade auch für Heilpädagogik oder Pädagogik an sich so eine Professionalisierungsfalle? Also inwiefern entsteht dann auch sowas wie das Gefühl, ja gut, das ist so, da können wir nichts mehr machen, und pädagogisches Handeln ist sozusagen eingeschränkt. Da hattest du schon so ein bisschen dich auch drauf bezogen. Ist das überhaupt zulässig im Kontext von so entwicklungspsychologischen Überlegungen und auch so neurowissenschaftlichen Überlegungen, das Gehirn als soziales Organ, wir entwickeln uns entsprechend der Erfahrungen, die wir machen, und Neuroplastizität etc., zu sagen, ADHS ist eine Krankheit, die wird irgendwann festgestellt, das ist Schicksal. Also das wären für mich so spannende Geschichten, da noch das auszuloten, weil das geht wieder auf den ganzheitlichen Ansatz, den du eingangs genannt hast. Müsste man dann nicht eigentlich, wenn man das so ein bisschen aufweicht, sagen, Diagnostik müsste sich auf das soziale Umfeld, also nicht nur auf die Person beziehen und sagen, das Kind ist das Problem, sondern immer auch auf das Umfeld und sagen eher, das Problem ist das Problem. Also wir suchen nach dem Problem hier, und da müsste man sich die Geschichte des Kindes oder der Person anschauen. Man müsste sich das Umfeld anschauen und schauen, wie das auf die Person gewirkt hat und vielleicht zu dem beigetragen hat, was wir jetzt hier gerade sehen und diagnostizieren wollen. Das sind drei Ebenen, die ich jetzt gerade hier anspreche. Du kannst ja aussuchen, welche du beantworten möchtest.
Ja. Ich glaube nicht, dass man diese Frage jetzt ad hoc, sondern müsste wahrscheinlich das Krankheits- oder Störungsbild sich angucken und dessen Genese. Letztlich ist es ja in der Regel bei fast allen Krankheiten multikausales Geschehen, was sich ausbildet. Ne? Also das heißt, wir haben wahrscheinlich einfach Voraussetzungen genetischer Art. Ne? Das Gehirn eines Menschen funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Die meisten Gehirne funktionieren ja sehr ähnlich, aber halt dann auch wieder unterschiedlich. Ne? Alle Menschen sind unterschiedlich schnell im Denken und manche können besser zeichnen als andere und so weiter. Es gibt sehr viele Unterschiede zwischen Menschen, die ja erstmal normal sind. Aber es gibt eben auch Abweichungen, wenn wir jetzt bei ADS sind, die dann häufig, oder wo man sich geeinigt hat im Sinne der medizinischen Gemeinschaft, okay, das etikettieren wir jetzt als pathologisch oder als krank. Das ist ja auch eine Konvention, dessen sollte man sich auch bewusst sein, dass das nicht von Gott gegeben ist oder vom Himmel fällt, sondern dass eine Etikettierung eines Geschehens als krank eben ein Festlegungsprozess ist. Sonst hätten wir auch nicht so viele ICDs, also wir sind ja jetzt bei ICD-11, sondern dann bräuchten wir nur eins, dann wären wir ja fertig mit dem ersten gewesen. Ne? Das heißt, es ist immer wieder ein neuer Aushandlungsprozess und es kommen immer wieder neue Diagnosen oder Krankheiten hinzu. Das ist Punkt 1. Punkt 2 haben wir natürlich Besonderheiten, die manche Menschen aufweisen, also in dem Sinne besonders, als dass ihr Art, wie ihr Gehirn funktioniert, eben ein Stück weit abweicht von dem, was man üblicherweise gewohnt ist oder was Durchschnitt ist, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht man damit um? Und wenn man jetzt nur auf ADHS guckt, ist beispielsweise eine Verhaltenstherapie genauso wirksam wie ein Medikament. Vielleicht nicht so schnell, aber auf lange Sicht ist eine Verhaltenstherapie genauso wirksam. Und da stellt sich ja schon die Frage, wenn ich denn so eine Besonderheit habe, wie gehe ich dann damit um? Und wenn ich jetzt weiß, ich kann einen Menschen beibringen, mit seinen Besonderheiten eben umzugehen. Also da geht es dann um Akzeptanz, aber auch um Verhaltensänderung. Denn auch der andere mag es nicht zwingend, wenn ich ihm ständig gegen Schienbein trete. Und das gelingt eben auch ohne Medikamente. Insoweit, da sieht man halt sehr deutlich, es muss nicht immer auf biochemischer Ebene eine Veränderung bewirkt werden, sondern manches, Beispiel ADHS, gelingt eben auch durch Anleitung. In diesem Fall ist es ja nichts anderes als eine Anleitung, die jemand erfährt. Und insoweit ist es nicht nur eine Geschichte, die eben genetisch vorbedingt ist und dann unausweichlich, sondern natürlich hat auch die Person einen Einfluss und das Umfeld hat einen Einfluss. Ähnlich ist es bei Schizophrenie. Schizophrenie ist ja eine der psychischen Störungen, die einen hohen genetischen Anteil hat. Also das wird halt genetisch vererbt, eine Prädisposition, die zu bekommen, genauso wie man das ja auch bei Brustkrebs kennt. Es gibt Familien, da ist es einfach gehäuft. Und es ist aber so, selbst wenn wir eineiige Zwillinge haben, die also 100% des Erbgutes teilen und dass der eine Zwilling kriegt eine Schizophrenie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zweite auch eine bekommt, 50%. Das ist erheblich erhöht im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, die hat eine Wahrscheinlichkeit von 1%, aber es ist eben auch nicht 100%. Obwohl die Personen also das Erbgut komplett teilen, hängt es doch sehr von Umfeldfaktoren ab, ob die krank oder diese Störung eben ausbricht oder nicht. Insoweit sehen wir, dass einfach es gibt Krankheiten, auch somatische Art, die sind halt einfach genetisch bedingt, die kommen unabänderlich irgendwann. Aber es gibt eben auch viele Störungen und Besonderheiten, da hat man eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, aber durch Umfeld oder durch Verhaltensveränderung kann man das sehr stark beeinflussen. Und ich glaube, da ist dann auch das heilpädagogische Handlungsfeld gefordert.
Uiuiui, ich merke, das war irgendwie wie so ein Warm-up, um jetzt so richtig ins Thema einzusteigen. Und gleichzeitig sind wir eigentlich jetzt schon so bei dem Block angekommen, also dass wir einfach den Fragenblock jetzt abschließen müssten. Ich habe definitiv große Lust bekommen, das Thema zu vertiefen. Ich fand, da waren einfach ein paar sehr, sehr spannende Aussagen bei Ihnen dabei, dass zum Beispiel Krankheiten oder Diagnosen eigentlich ein Festlegungsverfahren sind, also letztendlich konstruiert sind innerhalb von Gesellschaften oder auch ja der Versuch, es international auch festzulegen, finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Und dass Heilpädagogik ohne Diagnostik nicht vorstellbar ist, ist auch so eine Aussage, die hängen geblieben ist. Und Herr Thiemann, vielleicht abschließend eine kurze Frage auf einer anderen Ebene. Wenn jetzt unter den Zuhörenden Leute dabei sind, die vor dem Berufseinstieg stehen und diese Folge hören und richtig Lust bekommen haben auf Diagnostik, weil Sie das so schön in diesen verschiedenen Facetten aufgezeigt haben, was gibt es denn für Handlungsfelder? Oder wo in der Heilpädagogik kann man, wenn man richtig Lust hat, diagnostisch zu arbeiten? Also jetzt unabhängig davon, dass man das ja überall tut, wie Sie gesagt haben, aber wo gibt es viel mit der Thematik Diagnostik zu tun? Haben Sie da Ideen, irgendwie bestimmte Tätigkeitsfelder kurz zu skizzieren oder aufzulisten? Das wäre so die Frage für den Abschluss.
Also ich glaube, Frühförderung ist ein Bereich, wo viel Diagnostik stattfindet, wo eben entwicklungspsychologisch geschaut werden muss, auf welchem Stand ist eine Person. Da werden häufig entwicklungsdiagnostische Verfahren durchgeführt, um eben dann auch einen Förderanspruch zu bekommen. Gibt es Bereiche, wo keine Diagnostik stattfindet. Im schulischen Bereich, in heilpädagogischen Praxen, gerade wenn da die Frage im Raum steht, welche Förderung ist oder haben wir hier Teilleistungsstörungen, machen ja auch viele heilpädagogische Praxen diese Fragestellung. Dann, wenn wir weitergehen in der Lebensspanne, Jugendarbeit hat natürlich auch viel mit Diagnostik zu tun, um zu prüfen, welche Wege können hier Menschen gehen, was kann ich empfehlen oder wie kann ich auch bestmöglich fördern. Bis hin letztlich in heilpädagogisch noch nicht völlig durchdrungene, aber hoffentlich zukünftig wachsende Arbeit mit älteren Menschen. Auch da ist ja immer die Frage, wo sind noch Ressourcen? Wie kann ich bestmöglich mit einem älteren Menschen vielleicht mit einer beginnenden demenziellen Erkrankung etc. in Kontakt kommen? Mhm. Auch das ist natürlich ein Bereich, der, wo man schauen muss, wie das gelingt. Und da kann eben Diagnostik hilfreich zur Seite stehen.
Sehr, sehr schön.
Jetzt habe ich die gesamte Lebensspanne abgegriffen.
Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Das zeigt wieder die Vielfalt der Heilpädagogik und auch Vielfalt von Diagnostik. Ja, Herr Thiemann, jetzt kommen wir zu einem Teil, der nennt sich A oder B. Mhm. Sie bekommen von uns zwei Stichwörter, wo Sie sich ganz schnell entscheiden dürfen. Also wir beginnen schnell mit dem Pitch und enden quasi wieder schnell. wo Sie sich für einen Aspekt oder ein Stichwort entscheiden, ohne das jetzt erstmal auszuführen. Genau, wir fragen das so ein bisschen im Wechsel und Sie haben dann aber einmal die Möglichkeit, einen Joker zu benutzen, also quasi zu passen. Sich nicht entscheiden zu müssen. Und Sie haben am Ende, kriegen Sie nochmal die Möglichkeit, falls Sie unbedingt auf eins der Punkte eingehen möchten, dass Sie da nochmal ein Statement abgeben.
Okay.
Ja? Jan, hast du was?
Ich habe einiges, ja.
Okay.
Ich hab mir grad auch neu ausgedacht.
Wie viele sind es denn? Dann kann ich meinen Joker strategisch einsetzen. Nein, alles klar, ich hoffe mal, ich komme ohne Joker durch.
Dann soll ich anfangen?
Ja, bitte.
Objektive Wahrheit oder subjektive Beobachterstandpunkte?
B.
Yeah.
Förderung oder Therapie?
A.
Krankheit oder anderes Verhältnis zur Welt?
Den Joker ziehen wir ja langweilig. Am ehesten ab. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich B sagen.
Mhm. Parteinahme oder Selbstbestimmung?
B. So viel zum Thema schnell entscheiden. Ne?
Ja, es ist gemein. Ne? Also das ist
endlich mal zu den wichtigen Dingen. Nutella mit Butter oder ohne?
Immer mit.
Richtig.
Fett muss sein. Es gibt keine Alternative. Gibt es Leute, die das anders sehen? Ist das schon ICD-kodiert? Okay.
Sehr schön. Ja, Herr Thiemann, hätten Sie denn? Also Sie haben es geschafft. Sie mussten nicht einmal einen Joker einsetzen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Möchten Sie denn zu irgendwas Bezug nehmen noch? Oder auch grundsätzlich, Sie haben jetzt die Möglichkeit, einfach abschließend einfach nochmal das Wort Statement zu ergreifen und was genau.
Ach so, nee. Ich wollte nur ergänzen, warum ich abgesagt habe. Also AB zum Thema, was war es, Krankheit oder andersartige Wahrnehmung der Welt oder so. Genau, ja. Also ich glaube halt, dass es beides gibt. Ne? Also ich glaube, es gibt Dinge, körperliche Prozesse zum Beispiel, die halt gestört sind. Da finde ich den Namen Krankheit schon passend. Ich glaube, niemand würde beim Thema, ich habe einen Tumor, sagen, ich habe ein verändertes, gestörtes Verhältnis zur Welt. Sondern ich habe halt einen Tumor. Gut, weiß ich nicht, ob das nie mehr jeder sagen würde, aber Naivität würde das jetzt sagen.
Francisco Varela, mit Maturana zusammen den Baum der Erkenntnis geschrieben hat, also Biologen, zwei Biologen aus Chile. Und der hat tatsächlich am Ende seines Lebens, der ist früh gestorben und hat Krebs bekommen und hat genau das gesagt. Seine Krankheit genau das gesagt. Also das passt natürlich auch in dem Kontext dessen, was er vorher alles gearbeitet hat. Genau. Okay, aber ist,
man, man sieht, man kann über alles diskutieren.
Ja.
Insoweit, Heilpädagogik ist und bleibt spannend. Und wenn Interesse besteht an einem zweiten Gespräch zu was auch immer, ich bin zu allen Schandtaten.
Sehr gerne. Wir haben noch die Empfehlung des Gastes für die Zuhörerin, ein Buch, ein Musikstück oder auch eine bestimmte Musik, vielleicht auch einen Film, den du in letzter Zeit gehört hast, gesehen hast oder in irgendeiner Form erlebt hast, was du teilen möchtest mit den Zuhörern, eine Empfehlung.
Okay, dann mache ich das ganz spontan. Also ich spiele ja Klavier seit 40 Jahren. Seit mehr als 40 Jahren. Und deshalb muss ich jetzt leider etwas vorschlagen, was wahrscheinlich die wenigsten kennen. Ich habe aber auch was Neues kennengelernt, weil Beethoven hat sehr viele Sonaten geschrieben. Und eine kannte ich tatsächlich bis vor kurzem noch nicht, obwohl sie sehr bekannt ist. Das ist so eine Tempest-Sonate. Und da der dritte Satz, der ist wirklich sehr schön. Kann man ganz leicht finden bei YouTube. Tempest heißt übrigens Sturm.
Oh ja.
Aha. Der dritte Satz, alles klar, ist notiert.
Genau.
Vielen, vielen Dank. Nun sind wir zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich, Herr Thiemann. Es war eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt diese doch an podcast@bhponline.de. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke.
Tschüss an alle.
Tschüss.